Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Elementarwissen, dem Grundschulbildungspodcast. Ich bin Steffen.
Und ich bin Jessica.
Ich weiß, wir fangen gerade erst an, Jessica, aber wie bin ich bisher?
Steffen, das hast du bisher toll gemacht.
Dankeschön. Vielen Dank fürs Lob. Denn heute geht es um das Thema Lob. Warum wird denn im Klassenraum gelobt?
Na, also diese Sätze wie toll gemacht, super, das hast du klasse gemacht, du hast dich toll verhalten. Diese Sätze, die hören wir täglich im Klassenzimmer und sie sollen motivieren, sie sollen Beziehungen stärken, sie sollen Kinder ermutigen und tatsächlich sind die hilfreich in Sachen Classroom Management zum Beispiel. Und vielleicht jetzt für die Hörer, die werden jetzt denken, okay, aber ich lobe doch so freundlich und ich ermutige die Kinder. Und genau deshalb lohnt es sich an der Stelle ganz genau hinzuschauen. Denn die zentrale Frage heute ist nicht, ist Lob nett, sondern ist Lob lernwirksam? Und wenn ja, welches Lob, in welcher Form und mit welchen Nebenwirkungen?
Also Lob wird ja oft als wertschätzend auch empfunden. Und dir geht es ja gar nicht um das Thema jetzt der Wertschätzung, sondern eigentlich eher, wie man diese Wertschätzung den Kindern am besten übermittelt, damit es lernwirksam ist.
Genau, also bevor wir tiefer reingehen, möchte ich auf jeden Fall betonen, dass es mir nicht darum geht, Kindern die Wertschätzung zu entziehen, sondern ganz im Gegenteil. Ich möchte aber darauf hinweisen, dass wir das Lernen nicht verhindern sollten mit dem, was wir zum Ausdruck bringen. Also in dieser Folge geht es dann tatsächlich darum, wie Rückmeldung Lernen steuert und oft unbewusst dann tatsächlich durch Sätze, die einfach ausgesprochen werden, die so normal und alltäglich sind und die tatsächlich dann ja hinderlich am Ende sind. Also wir klären sauber dann die Begriffe, wir schauen auf Forschung, wir schauen auf reformpädagogische Perspektiven und auf Anschlussstellen im Rahmenlehrplan oder die KMK zum Beispiel auch noch. Und am Ende sind wir ganz praktisch, dann sprechen wir über Formulierungen und Formulierungshilfen, die wir vielleicht morgen alle im Unterricht probieren können.
Das schreit irgendwie nach Definition. Wollen wir da mal näher drauf gucken, wie du Dinge separierst? Also fangen wir mal an mit dem Lob, würde ich sagen. Was ist für dich Lob?
Lob ist oft, ist meistens eigentlich eine wertende Rückmeldung, die von außen kommt. Das bedeutet, es bezieht sich oft auf eine Person, ein Ergebnis oder ein Verhalten. Das heißt zum Beispiel, du bist schlau, tolle Note, tolles Ergebnis.
Also du bist schlau, wäre diese Rückmeldung für die Person?
Genau, du hast dich toll verhalten, du bist heute so brav gewesen, das wäre das Verhalten dann. Und tolles Ergebnis wäre oder tolle Note wäre dann das Ergebnis.
Mhm. Okay, und da gucken wir uns gleich mal näher an, was diese Aussagen mit den Kindern machen.
Genau, also bei Lob ist die Sache quasi, es stärkt dann kurzfristig das Selbstbewusstsein, also ist aber immer davon abhängig, dass es von außen kommt. Und da sage ich, da müssen wir aufpassen, denn wir wollen nicht, dass die Kinder irgendwie von externen Faktoren abhängig sind, um ein gutes und selbstbewusstes Selbstwertgefühl zu haben.
Was wäre dann, was du vorschlagen würdest? Das wäre dann dieses prozessbezogene Feedback.
Genau, prozessbezogenes Feedback informiert über den Lernweg. Also es richtet sich auf Strategien, auf Denkwege, auf Anstrengungen, Umgang mit Fehlern, die nächsten Schritte planen und reflektieren quasi mit dem Kind zusammen. Da sind dann Sätze wie, welche Strategie hast du genutzt, welche hat dir geholfen, welche war auch vielleicht nicht so wirksam, wo hattest du Probleme, was hast du gemerkt, was hast du gemacht, dass es dir so gut gelungen ist, was hat dir geholfen. Also so, dass es wirklich auf einen Prozess irgendwie und nicht nur auf ein Kind oder ein Ergebnis am Ende bezogen ist, sondern wirklich, dass die Kinder merken, mein Verhalten ist nicht irgendwie voreingestellt. Also mit dem Lob ist es so, ich bin toll und ich bin grundsätzlich toll. Alle denken, ich bin toll. Was ist aber, wenn ich morgen doch nicht mehr das Mathe-Genie bin und ich bringe dann eine 2 mit? Also meine Identität ist damit gekoppelt an diesem Lob. Und das ist am Ende sehr frustrierend dann für die Kinder, wenn sie merken, okay, Auf einmal habe ich eine 2, bin ich dann kein Genie mehr? So, und das ist, wenn man überlegt, irgendwie mit den Strategien zu arbeiten und zu gucken, der Wortlaut ist minimal anders, aber es ist irgendwie biegsam. Das heißt, ich kann mich anpassen, ich kann mich verbessern. Es ist ja nicht festgelegt, sondern es ist eine Sache, die habe ich in der Hand. Ich muss nur darüber nachdenken als Schüler, welche Strategie muss ich als nächstes benutzen.
Warum wird im Unterricht so gern gelobt?
Es ist oft unbewusst tatsächlich. Also es sind einfach Sätze, die passieren und man denkt irgendwie, man denkt sich grundsätzlich nichts Böses bei. Aber man hat oft als Lehrkraft nicht darüber nachgedacht. Die sind meistens unbewusst. Und wenn es doch bewusst passiert, dann ist es als Unterstützung für die eigene Arbeit, um Positives zu bewirken. Als Classroom-Management, damit die Sachen irgendwie besser funktionieren innerhalb der Klasse. Und dadurch lobt man. Man hat aber, also, und dann denkt man, dass alle Kinder sich dann daran orientieren werden.
Also man will so positives Feedback geben. Ich glaube, manche nutzen es auch so ein bisschen zum Beziehungsaufbau, oder?
Genau, zum Beispiel. Also Beziehungsaufbau, Classroom-Management, das sind so die Kern, warum man es tatsächlich benutzt.
Und tatsächlich kann ich mich auch daran erinnern, dass in meiner Kindheit oder in meiner Schule auch viel mit Lob gearbeitet wird. Also das ist ja eigentlich eine Sache, wie viele auch, viele sind, glaube ich, damit einfach aufgewachsen und übernehmen das dann auch.
Na, in meiner Kindheit war es ja so, man hat, wenn man alles richtig hatte, zum Beispiel in der Grundschule, hatte man so kleine Bons quasi. Und mit 10 oder 20 Stück davon konnte man sich aus der Schatztruhe ein Geschenk holen. Das heißt, man hat nicht gelernt oder richtig gearbeitet, um ein gutes Ergebnis irgendwie zu bekommen, um weiterzukommen, selbst im Lernen, sondern man wollte einfach nur diese Geschenke haben.
Okay, und damit wird eigentlich das eigentliche Ziel, wofür man in der Schule ist, also sprich das Lernen, dass die Kinder für sich lernen, wird verschoben in: Ich lerne für irgendwelche Bons, um dann zur Schatztruhe zu gehen.
Ja, also wenn dann diese Schatztruhe irgendwann wegfällt, dann wofür lernen dann die Kinder, wenn sie es nicht gelernt haben, für sich zu lernen? Dasselbe ist heutzutage mit diesen Belohnungssystemen. Heutzutage Mode sind diese kleinen Sternchen im Glas oder die Murmeln zum Beispiel. Und wenn das Glas voll ist, dann macht die Klasse irgendwie irgendwas Schönes irgendwie.
Geht ein Eis essen
oder genau, was auch immer. Genau, das heißt, wenn sich alle die Woche irgendwie verhalten haben, gibt es da Murmeln. Und wenn das Glas voll ist, dann auch da ist es, was ist dann, wenn die nächste Lehrkraft kommt und es gibt kein Murmelglas mehr. Und dann ist die Frage, haben die Kinder gelernt, irgendwie sich selbst zu regulieren oder sind sie noch auf externe Regulierung irgendwie angewiesen?
Also im Endeffekt, was du sagst, so ist ja, wollen wir dieses Externe stärken, was dieses Feedback von außen ist, oder legen wir mehr Wert auf diese intrinsische Motivation? Und mit diesem Feedback, oder wie nanntest du es, prozessbezogenes Feedback, würdest du eher dieses intrinsische?
Wenn ich also als Lehrkraft auf mein Wording achte, dann habe ich eher die Chance, irgendwie die intrinsische Motivation der Kinder zu fördern, statt auf externen zurückgreifen zu müssen. Das sind die Strategien, aber die Kinder brauchen dann die Strategien, um das erlernen zu können.
Wenn wir jetzt diese beiden Dinge mal gegenüberstellen, einmal das Lob und einmal dieses prozessbezogene Feedback, kommt bei diesem prozessbezogenen Feedback nicht diese Wertschätzung zu kurz?
Das wird immer von außen, wenn man sich mit der Sache noch nicht ganz auskennt und sich nicht so richtig damit auseinandergesetzt hat, kommt es meistens. Oder beziehungsweise Lob und Wertschätzung werden irgendwie ein bisschen miteinander vermengt und vermischt und vertauscht irgendwie und es ist ja nicht klar. Deswegen an der Stelle müssen wir dann sagen, was Wertschätzung tatsächlich dann bedeutet. Und in dem Zusammenhang heißt es definitiv nicht, Leistung zu bewerten. Darum geht es gerade nicht, sondern die Wertschätzung bedeutet, den Menschen unabhängig von seiner Leistung ernst zu nehmen und zu respektieren. Also ein Kind ist nicht wertvoll, weil es eine 1 schreibt. Ein Kind ist wertvoll. Einfach Punkt. Und das ist der Unterschied. Also und Wertschätzung wirkt auf der Beziehungsebene, also sie schafft Sicherheit, Zugehörigkeit und Vertrauen. Und ohne diese Sicherheit ist Lernen ganz praktisch dann deutlich schwerer. Also das ist eine Sache, die muss ja gegeben sein, damit alles andere funktioniert.
Das heißt, wenn du dieses prozessbezogene Feedback gibst, ist es unabhängig von der Leistung. Also du könntest jemanden, der eine 1 schreibt, eigentlich das gleiche Feedback geben wie jemand, der eine 4 schreibt. Beim Loben wäre es aber nicht so. Man kann ja nicht jemanden genauso loben bei einer 4 wie bei einer 1. Und dadurch ist die Wertschätzung eigentlich gegeben, weil du den Prozess, in dem die Person gerade ist, wahrnimmst und daraufhin so eine Art Feedback gibst. Und einfach nur dieses Wahrnehmen dieser, ja, der Anstrengung oder
genau
das, was das Kind gemacht hat, wird unabhängig von der Leistung dann bewertet.
Genau, und dann besprechen wir die nächsten Schritte. Wir haben gesehen, es tut sich was irgendwie, das ist wichtig. Wie ist das Gefühl bei dem Kind? Das wird immer wieder reflektiert. Hat es alles gegeben? Hat es wirklich die Zeit genutzt zum Üben? Hat es wirklich irgendwie gegeben? Und dann werden die nächsten Schritte besprochen und dann wird nochmal irgendwie reflektiert. Also es ist ein Zusammenspiel aus Reflexion und Feedback. Und wie Hatti gesagt hat, Reflexion und Feedback haben irgendwie Effektstärke, die sind jenseits von Gut und Böse. Also die sollten wir definitiv mitnehmen.
Da gucken wir, denke ich, später nochmal drauf. Lass uns da nicht vorweggreifen. Du arbeitest ja so. Du hast ja auch eine 4. Klasse jetzt übernommen, das viele wahrscheinlich schon wissen, das hatten wir ja schon öfter mal gesagt. Ich gehe einfach mal davon aus, dass die Lehrkräfte, die vorher in der Klasse waren, mit Lob gearbeitet haben. Wie findest du, nehmen die Kinder das auf, wenn du nicht lobst, sondern dieses prozessbezogene Feedback gibst? Ist es eine Sache, die auffällt? Haben die Kinder Lob eingefordert? Also kommen sie dann ständig zu dir und wollen Lob haben? Frau Deda, wie habe ich das gemacht? Wie finden Sie das? Wie gehen die Kinder damit um, diese andere Art von Rückmeldung zu erhalten?
Ich glaube, der Anfang war schwierig, sowohl für die Eltern als auch für die Kinder. Es wurde mehrfach thematisiert und ich versuche immer wieder transparent damit umzugehen. Mittlerweile ist es deutlich entspannter geworden. Die Kinder haben viel Lob eingefordert, irgendwie haben dementsprechend immer die Rückmeldung bekommen, dass ich so manches nicht bewerte, dass es irgendwie für mich nicht darum geht, ob alles richtig ist oder nicht, ob es eine 1 ist oder eine 2 ist. Es geht wirklich um die Prozesse irgendwie, die dahinter stecken. Und ich kann Fehler feiern zum Beispiel. Das ist für mich irgendwie wichtig, dass die Kinder merken, dass nicht nur richtige Ergebnisse irgendwie eine Wichtigkeit haben, sondern wenn ich merke, die Denkprozesse eines Kindes sind so ein Stück weitergekommen, er hat vielleicht noch Fehler, aber man merkt in seinen Überlegungen irgendwie, dass er weiter ist, dann das ist super. Und das braucht irgendwie eine Rückmeldung.
Kannst du ein Beispiel geben von einem Fehler, den du feierst?
Beispiel war, wir besprechen seit Wochen irgendwie ihre Schreibstrategie ableiten. Parallel haben wir irgendwie die Zeitform, also darunter Präteritum. Und wir haben die Themen, die wir immer wieder irgendwie mit einbauen. Und ein Kind, es ging darum, irgendwie die Schreibweise von manchen Wörtern zu begründen. Und bei sie treffen sich, treffen war das Kind der Meinung ist, es wird mit Ä geschrieben und nicht mit E. Weil in der Wortfamilie hat es ein Wort mit Ä gefunden, mit A gefunden. Und zwar traf. So, und der Fehler ist großartig. Also da war ich wirklich baff und ich hatte sogar Gänsehaut und das habe ich dem Kind auch so mitgeteilt. Also ich habe gesagt, okay, ich sehe, du bist wirklich ein Stück weiter. Die Antwort ist falsch und wir haben noch nach anderen Begründungen und wir haben gemeinsam überlegt, aber ich habe deutlich signalisiert, das sind genau die Denkprozesse, die ich haben möchte. So, und das Kind hatte dann nicht das Gefühl, oh, meine Antwort ist falsch, doof gelaufen, ich melde mich lieber doch nicht mehr, sondern es war ein Signal für alle, dass Weiterdenken und Mitdenken super ist und dass es manchmal irgendwie mit Fehlern irgendwie passiert, aber dass diese Fehler kein Grund sind, irgendwie sich zu verstecken, sondern dass solche Fehler Begeisterung irgendwie auslösen können.
Also du erkennst dann als Lehrkraft den Weg an. Das Kind hat die richtige Strategie angewendet, hat beim Anwenden der Strategie einen Fehler gemacht.
Es hätte aber auch passen können. Also ja. Es hätte auch sein können. Ich meine, in dem Fall hat er einfach nur Pech. Aber tatsächlich hätte es tatsächlich funktionieren können. Also mir ging es aber um diese Prozesse, die er in Gang gesetzt hat. Also, und er hat sich gemeldet, obwohl wir eigentlich dieses Wort schon quasi abgeschlossen hatten. Das heißt, es hat bei ihm weitere Denkprozesse gegeben, die es vielleicht bei manchen nicht gegeben hat. Oder manche haben sich noch nicht getraut, irgendwie sich zu melden. Also dieses Kind ist einfach irgendwie weiter. Und das ist wirklich hervorzuheben, irgendwie, dass diese Prozesse einfach wichtig sind und dass es nicht darum geht, irgendwie, dass nur richtige Antworten von sich gegeben werden, sondern wirklich die Prozesse dahinter sind halt irgendwie hervorzuheben, dass es richtig ist. Dass sich dieses Kind wirklich gedanklich schon ein Stück weiterentwickelt hat.
Wenn wir uns jetzt Lob nochmal angucken, also wir haben ja jetzt schon gesagt, dass viele Leute das wahrscheinlich aus einer Intuition heraus machen, weil sie so sozialisiert worden sind. Weil sie dem Kind auch Wertschätzung gegenüberbringen wollen. Was ich jetzt noch nicht richtig verstanden habe, ist, wo liegt die Gefahr? Also du sagst ja nicht nur, dass prozessbezogenes Feedback besser ist, sondern du sagst ja auch, dass Gefahren in diesem Lob drin sind. Ich glaube, du hattest gesagt, dass dieses Lob dann dauerhaft kommen muss und wenn es irgendwann mal nachlässt oder aufhört, fühlen die Kinder sich schlecht. Was wären noch andere Dinge?
Na, zum Beispiel, also Lob lenkt den Blick vom Lernen auf Bewertung. Zum Beispiel, die Kinder fragen dann oft, war das gut genug? Habe ich das gut genug gemacht? Das sind die Fragen, die immer wieder irgendwie vorkommen und die fragen dann nicht irgendwie, was habe ich gelernt? Sondern es geht nur präzise um das Ergebnis. Also, da kann kurz jeder innehalten und überlegen in seinem Klassenraum, wie oft kommt irgendwie der Satz, habe ich das gut gemacht? Ist das gut genug? Da geht es nicht darum, bist du mit deinem Ergebnis zufrieden? Hast du jetzt die Zeit genutzt? Hast du wirklich alles rausgeholt?
Oder so. Wahrscheinlich auch dieser Klassiker, wird das bewertet? Ne? Genau. Ist ja wahrscheinlich... Genau. Stößt in die gleiche Kerbe, weil an sich sollte es ja keinen Unterschied machen, ob Dinge bewertet werden oder nicht.
Das ist meistens meine Antwort darauf. Irgendwie macht das einen Unterschied in dem Arbeiten, wenn ich das irgendwie dann bewerte am Ende so. Und das sollte es nicht geben. Es sollte völlig irrelevant sein, ob es bewertet wird oder nicht. Und da merkt man wieder, wie Kompetenzraster, also Kompetenz Zeugnisse quasi ihre Relevanz wieder irgendwie finden, wenn es darum geht, irgendwie wirklich nur nach Kompetenz zu bewerten und nicht irgendwie nach Punkten. Personenlob erzeugt Leistungszwang, Leistungsangst und Fixierung. Das heißt, Sätze wie du bist schlau oder du bist ein kleines Mathe-Genie klingen erstmal positiv und transportieren aber eine riskante Botschaft, nämlich Erfolg ist ein Persönlichkeitsmerkmal. Und wenn Erfolg dann am Sein hängt, dann wird Scheitern zur Identitätsfrage. Und das ist ein Problem. Und dann zweifeln die Kinder an sich selbst, trauen sich weniger, kriegen Panik. Und so sollte das nicht sein. Also, und das ist genau der Punkt, den Dweck und Müller gezeigt haben, also in klassischen Experimenten, und die sind schon ein bisschen älter, reagieren Kinder nach Intelligenzlob bei Misserfolg eher mit Rückzug. Sie geben schneller auf und sie wählen dann anschließend lieber leichtere Aufgaben, um sicher zu sein, dass ihre Identität irgendwie nicht gefährdet ist damit, weil es nicht darum geht, irgendwie weiterzukommen, sondern das beste Ergebnis irgendwie zu bekommen. Egal wie.
Da hatten wir in einer der letzten Folgen auch gesprochen über diese Rollenbilder und dass man mal manchmal irgendwie versuchen sollte, Kindern so neue Rollen zu geben. Also dass man gucken muss, wenn man jetzt diesen Klassenclown hat, dass der dann irgendwie eine andere Rolle innerhalb der Gemeinschaft und Klasse bekommt. Und so hört sich das ja ein bisschen ähnlich an, dass wir durch Lob die Kinder so ein bisschen labeln, die dann diese Rolle auch annehmen, aber dann Angst empfinden, wenn sie Gefahr laufen, diese Rolle zu verlieren, weil sie sich also in sie der müssen, eigentlich wohlfühlen. Genau,
die müssen bei jedem Fehler, den sie vielleicht später machen, ihre Identität verteidigen. Das ist richtig anstrengend. Und mit Angst behaftet tatsächlich dann. Dann haben wir noch Ergebnislob, also Notenlob zum Beispiel. Dann ist das Lob quasi an der Leistung gekoppelt. Und wenn Lob überwiegend an Noten hängt, dann entsteht leicht ein Wenn-Dann-Prinzip. Also wenn du gute Note oder gute Ergebnisse hast, bekommst du Anerkennung. Und dann wird Lernen zu einer Strategie, um eine Bewertung zu bekommen, aber nicht um eine Kompetenz aufzubauen. Und das ist halt wieder das Problem. Das kann kurzfristig die Bereitschaft senken, die Risiken einzugehen oder die Fehler zuzulassen und sich dann an schwierigen Aufgaben auch wieder einzulassen. Lob kann auch Abhängigkeit hervorrufen, also wenn man von äußeren Bestätigungen abhängig ist, weil Lob nun mal immer nur externe kommen kann sozusagen. Und gerade bei Kindern, die ohnehin leistungsorientiert sind, kann sich ein Muster dann entwickeln. Ich arbeite, um Feedback von außen zu bekommen und hier kommt ein typischer Aha-Moment. Also zum Beispiel nicht nur um unsichere Kinder werden abhängig von Lob, sondern oft sind es dann auch die Leistungsstarken. Sie lernen über Rückmeldung von außen ihren Wert zu regulieren und nicht von sich aus zu regulieren, sondern immer nur irgendwie durch externe Rückmeldung.
Das ist tatsächlich auch ein Phänomen, was ich selbst im Erwachsenenalter noch bei Menschen sehe. Es gibt tatsächlich dann Leute, Erwachsene, die total verunsichert sind, wenn sie irgendwo sind, wo sie nicht gelobt werden, wenn sie gewohnt sind, an anderer Stelle halt ständig Lob zu erhalten. Also das ist tatsächlich eine Sache, wodurch Leute einfach verunsichert sind, wenn sie dieses externe Feedback brauchen, um irgendwie Sicherheit zu bekommen.
Genau, na, alle Leute, die vielleicht jetzt zuhören, die ungefähr 40 und vielleicht ein Tick jünger sind oder ein bisschen älter sind, die werden so sozialisiert worden sein. Das heißt, viele Menschen sind heutzutage auf Lob angewiesen, um den eigenen Wert irgendwie ermitteln zu können. Und das ist ja tragisch, weil fällt es weg, dann sind die Menschen verzweifelt und so sollte das nicht sein. Jeder sollte sich seinem Wert bewusst sein und damit selbstbewusst agieren können, ohne auf externe Äußerungen abhängig zu sein. Und da kommt es auch wieder irgendwie zum Beispiel, also Risiko 5 zum Beispiel wäre Lob verstärkt soziale Vergleiche. Die Leute vergleichen sich dann untereinander irgendwie, wer hat am meisten Lob bekommen, weshalb und warum. Und das kann ungewollte Hierarchien erstellen, innerhalb einer Klasse zum Beispiel. Das heißt, da könnte es sein, dass es irgendwie Gruppen irgendwie in sich bilden innerhalb der Klasse und so weiter und so fort. Und selbst wenn es nicht unsere Intention ist, ist die Sozialvergleichsdynamik dann innerhalb der Klasse einfach reell. Und die ist von der Lehrkraft produziert. Das heißt, und oft hat man als Lehrkraft schon mit kleinen Grübchen irgendwie zu tun. Das soziale Gefüge ist immer wieder ein bisschen schwierig. Wenn ich also mein Wording nicht im Griff habe, dann kann ich das auch noch forcieren als Lehrkraft. Also das heißt, ich mache mir die Arbeit, das irgendwie an anderen Ecken irgendwie abzubauen, aber wiederum produziere ich das selbst. Das heißt, es ist an der Stelle enorm wichtig, darauf zu achten. Und letztendlich, Lob ersetzt echtes Feedback. Also manchmal loben wir genau dann, wenn wir eigentlich etwas erklären müssen. Also super ist einfach mal schnell gesagt und es beantwortet aber nicht, was genau war hilfreich oder was ist der nächste Schritt. Lob ist einfach schnell, Feedback ist aber anspruchsvoll. Es bedarf irgendwie, ja, dass man kurz drüber nachdenkt irgendwie, dass man sich selber bewusst ist, was man tatsächlich wissen möchte von dem einen Kind. Ja, aber nur Feedback hilft beim Lernen. Also da müssen wir uns das auf jeden Fall einprägen. Und letztendlich kann man das sich so merken, Lob bewertet, Feedback informiert und Wertschätzung trägt die Beziehung.
Das heißt, wir loben auch deswegen gerne und viel, weil es einfach ist.
Ja, Weil wir oft als erwachsene Personen nicht anders sozialisiert worden sind. Also als Kind kann ich mich nicht erinnern, in der Schule je gefragt worden zu sein, wie waren deine Denkprozesse, was hast du dir dabei gedacht, dass du diese Aufgabe gemacht hast oder was planst du als nächstes, damit dir dieser Fehler nicht mehr passiert. Da ging es darum, richtig oder falsch, Punkt. Also da wurden nur die Aufgaben irgendwie bewertet. Und entweder ich hatte alles richtig, dann wurde ich gelobt oder wenn ich Pech habe, wurde ich getadelt.
Wir hatten jetzt gerade geguckt, was Lob sozusagen für Auswirkungen hat. Wie sieht es mit dem prozessbezogenen Feedback aus? Welche Auswirkungen hat das auf die Kinder?
Na, da spricht man dann von Growth Mindset zum Beispiel. Mhm. Also es wird oft noch missverstanden. Es heißt nicht irgendwie streng dich mehr an oder so. Also darum geht es nicht. Growth Mindset halt, die Fähigkeit sind entwickelbar. Also diese Entwicklung, die passiert dann über Strategien, über Übungen, Rückmeldungen, Selbstreflexion und kluge Lernfortschritte, Lernschritte, die planbar sind. Das heißt, ich kann mich weiterentwickeln. Ich bin nicht daran fixiert irgendwie, ich bin das Mathe-Genie, das erwarten alle von mir und das soll so bleiben, koste was wolle, sondern ich kann irgendwie mich weiterentwickeln und ich muss drüber nachdenken, wo der Weg mich hinführt. Also mein Lernweg wird irgendwie sichtbar gemacht. Das Gegenmodell ist dann dieses Fick-Mindset. Also da sind die Fähigkeiten einfach festgelegt, die Fehler werden als Scheitern quasi erlebt und die zerstören jegliche Arbeit, die im Vorfeld dann bei dem Kind quasi passiert ist. Empirisch ist es auch gut belegt, also wenn Kinder Rückmeldungen bekommen, die den Lernweg quasi sichtbar machen, also Strategien, Denkprozesse, Fortschritte, dann verändert sich ihre Deutung von Schwierigkeiten. Das ist dann nicht mehr irgendwie, oh, das ist schwer oder oh, das ist viel, sondern ja, es ist eine Herausforderung, aber ich habe Wege irgendwie, wie ich das schaffen kann. Ich kenne Strategien, ich weiß, okay, Strategie A, B, C, D, E und ich überlege, welche Strategie ist dann jetzt notwendig quasi, welche kann ich dann probieren. Fehler werden zu Informationen und nicht zu Urteilen. Das heißt, okay, ich nehme es zur Kenntnis und ich gucke, wo der Fehler lag. Warum ist jetzt ein Fehler? Wie ist er entstanden? Vielleicht, was habe ich dann falsch verstanden? Wie kann ich den irgendwie verbessern? Oder brauche ich vielleicht wieder Unterstützung, um etwas irgendwie erklärt zu bekommen? Weil in den Klassenräumen sieht man oft irgendwie Schilder mit Fehler sind Helfer. Ja, wenn Fehler aber nicht besprochen werden. Irgendwie, und zwar einfach nur sachlich, irgendwie, dass man wirklich den Fehler auseinandernimmt und überlegt, wie ist dieser Fehler entstanden, wo ist das Problem? Dann sind die Fehler gar kein Helfer.
Also da geht es dann um Ursachenforschung. Man muss dann gucken, lag es, also man guckt nicht nur, das Ergebnis ist falsch, sondern wurde die falsche Strategie angewendet? Gab es vielleicht einen Kopfrechenfehler? Genau. Wurde irgendeine Regel nicht richtig angewendet? War man vielleicht nicht konzentriert? Also da geht es dann tatsächlich um die Ursachenforschung, um dadurch diesen Lernprozess zu haben, den man nicht hätte, wenn man nur sagen würde, ist falsch oder ist richtig.
Genau, und das sind Denkprozesse, die Lehrkräfte beim Korrigieren machen. Also die haben wir, ja, wir notieren uns, wo könnte das daran liegen? Aber es muss bei den Kindern passieren oder mit dem Kind zusammen. Also es muss dem Kind am Ende klar sein. Und es reicht nicht, ihm zu sagen, hier, du hast eine 3, weil du dreimal falsch gerechnet hast. Sondern dem Kind muss klar sein, er muss sich damit auseinandersetzen, warum ist es falsch? Also wo ist denn da das Problem irgendwie gewesen? Und diese Lücke ist in vielen Klassen irgendwie noch da, dass die Kinder sich mit ihren Sachen nicht mehr auseinandersetzen. Sie bekommen ihre Kopie, vielleicht müssen sie korrigieren, aber es geht nicht, dann geht es wieder nur um das richtige Ergebnis beim Korrigieren. Es geht nicht darum, diese Prozesse nochmal zu überdenken und zu gucken, im Prozess, wo war der Fehler? Und das ist schade, weil genau das verursacht, dass diese Fehler sich immer wieder im Prozess wiederholen. Und es gibt eine Sache, die hasse ich echt wie die Pest, wenn in einem System sich Fehler wiederholen. Und das ist in meinem Alltag, in meinem Beruf, in der Schule, im Seminar genauso. Wenn Fehler im System sind, Und die passieren nun mal, das ist damit kein Problem. Aber wenn sie sich immer wieder wiederholen, damit kann ich gar nicht umgehen. Und genauso ist es mit den Kindern. Die sollen lernen, ihre Prozesse zu hinterfragen und zu überlegen, okay, und dann damit es beim nächsten Mal, dass sie zu mir kommen, sie mittlerweile und sagen, ich bin nicht nochmal in die Falle getappt. Ja, großartig. Und das wäre nicht möglich gewesen, hätten sie nicht vorher drüber nachgedacht. Mhm. Danach, es zeigt sich auch häufig, dass die Kinder dann mehr Ausdauer haben. Also die sind ausdauernd, die wechseln auch die Strategien. Das heißt, die haben schon mehrere Strategien zum Arbeiten. Das ist schon mal super. Und dadurch erleben sie sich auch als selbstwirksam. Also, und das ist der Weg. Langzeitbefunde gibt es ja auch irgendwie. Die deuten auch darauf hin, zum Beispiel, dass frühes prozessbezogenes Lob, zum Beispiel also Rückmeldung, mit späteren Mindset-Überzeugungen zusammenhängen. Also das heißt, dass wenn man das in der frühen Kindheit irgendwie erlebt hat, dass man irgendwie im frühen Erwachsenenalter quasi ganz anders aufgestellt ist. Und da kann jede Lehrkraft, die uns hört, jetzt nochmal kurz innehalten und überlegen, wie ist sie denn sozialisiert und wie ist dann ihr Selbstwertgefühl? Ist sie stark von anderen Äußerungen irgendwie, also von äußeren Rückmeldungen irgendwie abhängig oder ist sie mit sich im Klaren und weiß, was sie wert ist? Und ich würde behaupten, viele sind von außerhalb irgendwie abhängig. Mhm. Genau.
Ich finde, man, also ich kenne es auch so, dass viele Leute, hatten wir vorhin schon mal gesagt, dass Lob ja auch so zum Beziehungsaufbau genutzt wird. Und ich kenne es auch so, dass viele am Anfang viel loben, um halt auch diesen Beziehungsaufbau zu haben und das dann aber mit der Zeit so ein bisschen zurückfahren. Und da kenne ich es auch, dass viele Leute dann verunsichert sind und dass dann so eine Sachen kommen, naja, am Anfang wurde ich noch viel gelobt, aber jetzt gar nicht mehr so häufig und mache ich was falsch, woran kann es liegen? Also man zweifelt dann irgendwie an sich selbst, weil man von der Person auch gar nicht mehr so viel Lob dann bekommt. Oder vielleicht ist es auch einfach so, dass die Lehrkraft oder die Person, die am Anfang lobt, die Leistung ja auch gewohnt ist. Also wenn man ein Kind hat, was halt immer eine Eins schreibt, dann findet man vielleicht bei der sechsten Eins das gar nicht mehr so lobenswert, weil es halt jetzt die sechste Eins, das ist jetzt so das, was man von der Person erwartet.
Die Erwartungshaltung irgendwie ist halt so und ja. Es ist nicht mehr lobenswert und das Kind definiert sich aber irgendwie über dieses Lob und dann fällt das Lob halt weg und dann fällt das Selbstwertgefühl irgendwie dann bei dem Kind dann auch weg. Also und das macht irgendwie Lob so gefährlich.
Jetzt mögen einige Leute denken, bei mir gehörte Lob bisher immer irgendwie zum Alltag dazu und bei mir war das auch immer so, dass ich gelobt wurde. Das ist jetzt schon ein bisschen Jessica Spleen, dass sie sagt, nee, man soll nicht loben. Schauen wir uns doch mal reformpädagogische Perspektiven an. Wie wird denn da mit Lob umgegangen? Also da fallen mir jetzt ein, in Deutschland gibt es Montessori, Waldorf, Jena-Plan. Das sind so, denke ich, die bekannteren. Wie sieht es da aus mit Lob?
Na, viele reformpädagogische Schulen vermeiden klassisches Lob. Also, und zwar nicht, weil sie gegen Beziehungen irgendwie sind, sondern weil sie Beziehungen nicht an Bewertungen koppeln. Also das ist ein wichtiger Punkt. Und da sind in allen Sachen, die ich jetzt recherchiert habe, da war irgendwie kaum eine Ausnahme. Also bei denen geht es dann hauptsächlich um beschreibende Rückmeldungen. Also es geht dann um Selbstkontrolle, Selbstreflexion, Feedback, Entwicklungsberichten. Der Kern ist, die Kinder sollen dann einen inneren Maßstab entwickeln und nicht irgendwie sich an anderen orientieren oder von anderen abhängig sein. Und sinngemäß heißt es dann, Zufriedenheit soll aus der Arbeit selbst entstehen und nicht aus dem Urteil der Erwachsenen. Und von Maria Montessori gibt es ja den schönen Satz, hilf mir, es selbst zu schaffen oder es selbst zu machen. Und genau so sollte es sein.
Und dieses Hilf mir, es selbst zu schaffen, funktioniert nicht, indem man sagt, gut gemacht, sondern indem man
Strategien hat.
Strategien
also Wachstum hat, okay. ist definitiv irgendwie nicht nur durch Fleiß oder Anstrengungen irgendwie zu schaffen, sondern durch Strategien. Hat man genug Strategien erlernt, um irgendwie alles schaffen zu können? Ja, und letztendlich ist es auch kein Dogma, sondern einfach ein Hinweis. Und wenn wir weniger bewerten und mehr beschreiben, verschiebt sich die Motivation quasi von außen eher dann Richtung nach innen. Und das ist der Weg, sodass wir im Erwachsenenalter patente Menschen haben, die nicht auf Äußerungen angewiesen sind, um klarzukommen. Also wie oft das vorkommt, dass wirklich Menschen, erwachsene Wesen, wirklich hoffen oder wirklich geknickt sind, wenn sie kein Lob bekommen.
Wenn wir uns den Rahmenlehrplan angucken, und ich weiß, du hast geguckt, wie häufig kommt das Wort Lob im Rahmenlehrplan vor?
Gar nicht. Tatsächlich gar nicht. Der Rahmenlehrplan in Brandenburg, da habe ich mir A, B und C irgendwie nochmal angeschaut. Da ist immer die Rede von Kompetenzorientierung, Reflexion, selbstständiges Lernen und konstruktivem Umgang mit Fehlern. Und das ist auch der Fall von der KMK. Also auch hier betont die KMK in ihren Texten, dass es dann nicht nur um Leistungsbewertung oder Bildungsstandard geht, sondern eher um diagnostische Rückmeldung und Lernentwicklung als Lobsysteme oder Belohnung. Also das ist ja gar nicht thematisiert. Es geht nicht. Das ist aber immer ein System, was relativ einfach ist und so alltäglich und so gewohnt. Das sind Gewohnheiten einfach. Die wollen überdacht werden und deswegen sprechen wir dann heute. Also mir geht es nicht darum zu sagen, jedes Lob sollte irgendwie gar nicht mehr stattfinden, sondern dass man wirklich drüber nachdenkt, was sagt man, zu welchem Zweck sagt man und dass man das einfach hinterfragt. Genau, und auch international, also die OECD sagt auch irgendwie, die betonen zum Beispiel, Selbstwirksamkeit, Metakognition und Lernstrategien, also genau das, was prozessbezogenes Feedback unterstützt, genau das ist gefordert von Lob oder ja, Lobsysteme, Belohnungssysteme, ist niemals die Rede.
Gut, also, wir haben uns reformpädagogische Perspektiven angeguckt, Montessori-Waldorf. Lob kommt da drin nicht vor, sondern es wird dieses konstruktive Feedback bevorzugt. Im Rahmenlehrplan das Gleiche, jetzt hattest du noch das OECD, jetzt schauen wir uns nochmal den ultimativen Nordstern in der Bildungsindustrie an. Was sagt John Hattie?
John Hattie, der ordnet Feedback als hochwirksam ein. Also ist ein Einflussfaktor irgendwie von 0,7 ungefähr. Und er betont aber gleichzeitig, nicht jedes Feedback wirkt gleich. Ja, und auch hier hilft die Differenzierung, zum Beispiel in 4 Ebenen. Also der hat irgendwie das in 4 Ebenen sortiert. Also wir haben die Self-Level. Das ist Lob auf der ersten Ebene. Das sind Sätze wie toll gemacht, ach du bist super. Fühlt sich gut an, hat aber wenig Lerninformationen und daher eine geringe Lernwirksamkeit.
Das heißt Self-Level, aber also da geht es nicht um Eigenlob, sondern da geht es trotzdem um dieses externe Lob, von dem wir die ganze Zeit
genau,
sprechen.
Genau, okay. Aber die erste Ebene sozusagen.
Okay.
Also es sind 4 Stufen, nennen wir mal die erste Stufe. Dann haben wir die zweite Stufe, das ist Task-Level. Da ist das Feedback zur Aufgabe. Also richtig, falsch, hier fehlt was. Das heißt, die Aufgaben sind richtig gelöst oder du hast so und so viele Fehler. Das kann ja kurzfristig helfen, bleibt aber oft an der Oberfläche, weil die Kinder sich irgendwie die Prozesse dahinter nicht normal angucken. Die werden auch gar nicht hinterfragt. Dann hat man eine Stufe 3, das ist Prozess. Feedback zum Prozess, welche Strategie war hilfreich, was hast du verändert, als es nicht geklappt hat, was hast du anders gemacht als letztes Mal und so weiter und so fort. Und das ist dann besonders lernwirksam, weil es Denken und Verstehen steuert. Und letztendlich, die 4. Stufe ist Selbstregulation, Feedback zur Selbststeuerung. Also wie überprüfst du dich selbst? Was machst du, wenn du nicht weiterkommst? und so weiter und so fort. Solche Sätze. Und da zielt auf selbstständiges Lernen und hat in der Regel die höchste Wirksamkeit, weil die Kinder Strategien erlernen, wie sie weiterkommen.
Also geht's darum, den Kindern nicht irgendwie dieses schnelle Feedback zu geben und zu sagen, toll, sondern man soll eher bei den Kindern diese Denkanstöße auslösen und denen zu versuchen, über das Gemachte, Gelernte nochmal nachzudenken und zu verinnerlichen, wie habe ich es gemacht, wo hatte ich die Schwierigkeiten, wie kann ich es besser machen.
Genau, ja. Es geht darum, dass die Kinder Strategien irgendwie erlernen, wie sie irgendwie durch die Weltgeschichte klarkommen. Ich hatte letztens ein Beispiel mit einem Kind, es ist mit seinen Aufgaben nicht fertig geworden und war am Ende der Zeit, die Zeit war um, das Kind war empört, es ist nicht fertig, so völlig aufgelöst. Da habe ich gesagt, okay, hör mir zu, was hast du gemacht? Du bist nicht fertig, das ist Punkt da, okay. Was hast du aber in dieser Zeit gemacht? So. Dann hat mir das Kind erzählt, ja, ich habe mein Merkblatt wieder rausgeholt, ich habe mir das Merkblatt nochmal durchgelesen, ich habe die schwierigen Wörter, die mir begegnet sind, die habe ich nochmal in mein Strategieheft übertragen, weil sie mir so Probleme bereitet haben und so weiter und so fort. Und ich habe Leute fragen, okay, hast du die Zeit genutzt? Hast du dich auf deine Aufgaben konzentriert? Hast du das Beste aus dir rausgeholt? Seine Antworten waren immer ja. Ja, ich habe wirklich, und das habe ich auch beobachtet. Also es ist ja nicht so, dass das Kind mir irgendwas irgendwie erzählt, sondern das habe ich gesehen. So, und dann sage ich, na dann ist die Welt erst einmal in Ordnung. Weil es geht nicht darum, die Aufgaben fertig zu werden. Es ist schön, wenn das auch passiert, aber es ist primär irgendwie nicht, sondern dieses Kind hat so viele Denkprozesse irgendwie ausgelöst in sich, und Strategien gehabt, um irgendwie vorwärts zu kommen. Und zwar nicht nur heute vorwärts, denn es hat seine Lernwörter bzw. seine Problemwörter nochmal ins Strategieheft übertragen. Unser Strategieheft ist wie ein Vokabelheft, nur für Deutsch statt für Fremdsprachen. Das ist das Heft, was wir immer rausholen, um uns unsere Problemwörter nochmal in Erinnerung zu rufen. Und in diesem Moment hätte er das nicht machen müssen. Es war nicht Teil der Aufgabe, aber ihm sind Wörter begegnet, die ihm komisch vorkamen, wo er wusste, er wird Schwierigkeiten haben später. Und er hat sich die Zeit genommen, das zu notieren. So, und da sind Prozesse, die sind wirklich bemerkenswert. Und die müssen gesprochen, durchgesprochen und angesprochen werden, irgendwie dem Kind muss klar gemacht werden, dass es nicht schlimm ist, dass es seine Aufgaben nicht zu Ende bearbeitet hat oder noch nicht genug Zeit hatte, weil er einfach viel mehr geschafft hat. Was nützt es, wenn ein Kind eine Aufgabe fertig macht, faktisch irgendwie vielleicht alles falsch oder nur die Hälfte irgendwie richtig hat, weil es sich einfach nicht mal die Zeit genommen hat, ein Merkblatt nochmal durchzulesen vorher? So, also mir ist es irgendwie deutlich lieber und von den Denkprozessen sind deutlich mehr abrufbar, wenn ein Kind drüber nachdenkt, was es tatsächlich braucht zum Arbeiten.
Also ein Fall wäre es so, das Kind hätte sich hingesetzt, hätte auf die Zeit geguckt und hätte versucht, innerhalb der Zeit möglichst viel zu schaffen, fertig zu werden. Da wäre die Problematik gewesen, es hätte Fehler in Kauf genommen, es hätte ja eher auf die Schnelligkeit statt auf den Prozess geachtet.
Er hätte genau auf die Aufgaben, also ich will fertig werden, egal.
Und dann geht es ja, in dem Falle geht es ja dann sozusagen um die Zeit einzuhalten und nicht um etwas zu lernen. Also da ist dann einfach dieses Lernziel, was wir ja auch schon mal hatten, ist das Lernziel einfach falsch. Genau. Weil für das Kind wäre das Lernziel Aufgabe fertig innerhalb der Zeit. Und genau. Bei dem anderen Kind, das hat zwar gemerkt, okay, da ist zwar auch eine Zeit und das ist ungefähr eine Orientierung, in der ich fertig werden muss, aber ich mache es so genau, wie ich es für mich gerade richtig halte, wie ich es brauche. Also es hat seine eigenen Bedürfnisse im Endeffekt erkannt.
Nicht und nur das, und es weiß auch irgendwie, es ist irgendwie für die Zukunft, es ist tragfähig, es ist nachhaltig. Also es hat erkannt, welche Strategien sind für mich wichtig, damit ich später auch klarkomme, wenn diese Form der Aufgabe nochmal kommt, wenn diese Wörter nochmal vorkommen und so weiter und so fort. Es ist tragfähig und nachhaltig. Und es ist nicht nur für einen kurzen Moment. Und das macht für die Arbeit später und fürs spätere Leben im Erwachsenenalter, das macht einen riesen Unterschied. Und wenn wir es aber in den Grundschulen nicht anfangen, so mit den Eltern, mit den Kindern zu arbeiten, dann haben wir erwachsene Wesen, die auf Lob angewiesen sind. Und das wäre schade.
Du hast mir gerade ein kleines Stichwort gegeben. Und zwar das Stichwort Eltern. Wie sieht es mit den Eltern aus? Merken die, dass du das anders machst? Wie ist da so das Feedback?
Zwiegespalten. Also der Anfang war schwierig. Mittlerweile habe ich, würde ich behaupten, 2, 3 von 19 quasi, die noch Lob vermissen. Und zwar nur Eltern, also die Kinder nicht. Seltsamerweise, aber ich bin denen auch nicht böse. Also ich glaube, die sind anders sozialisiert, die kennen das auch anders für sich selbst, die kennen es auch anders für ihre Kinder bisher, weil die 1, 2, 3 Kinder hatten und die haben bisher immer Lob bekommen und jetzt verstehen sie nicht, die verstehen nicht. Da geht es darum, wirklich immer wieder also ich habe eine klare Haltung in meiner Persönlichkeit als Lehrkraft. Ich weiß, wo ich hin möchte mit den Kindern. Ich weiß, ich meine es gut mit den Kindern. Und dann geht es darum, das immer wieder zu thematisieren. Und ich nehme es nicht übel. Ich verstehe das als Sorge irgendwie. Tatsächlich ist aber überwiegend die Rückmeldung der Eltern gut. Das habe ich den Eltern sogar rückgemeldet, denn eigentlich als Lehrkraft ist keine Meldung, ist schon mal Dank genug sozusagen. Und bei uns etabliert sich in der Klasse wirklich diese positive Rückmeldekultur. Das Schönste ist, wenn mir die Eltern mitteilen, dass sie merken, es gibt Veränderungen im Arbeitsverhalten bei dem Kind. Dass das Kind irgendwie einfach Prozesse irgendwie verinnerlicht, dass es irgendwie alles flüssiger wird, dass es irgendwie mehr Anstrengungsbereitschaft gibt, dass es kein Verzweifeln mehr geht, weil die Kinder einfach Strategien bekommen, womit sie arbeiten können. Und wenn Strategie A nicht funktioniert, dann können sie B, C, D und so weiter und so fort abrufen. Das heißt, das ist für mich so das Schönste, wenn ich lesen darf, sie merken, das Kind hat sich verändert, im positiven Sinne.
Also es ist für dich, ich merke gerade so, was mir gerade auch klar wird, man könnte dir einfach zurückmelden, Frau Dieters, machen Sie toll. Damit kann, also da freut man sich ja drüber und hey, super, die Eltern finden es toll, was ich mache, aber es hilft dir halt nicht. Aber wenn sie schreiben, Frau Dieter, es ist schön zu sehen, das und dann genau. Sie starten Prozesse, dann hast du für deine Arbeit ja auch dieses prozessbezogene Feedback.
Ja, ich weiß nicht, ob die Eltern es mir so rückmelden, weil ich schon mein Konzept hoch und runter erklärt habe und sie dadurch irgendwie das für sich auch verinnerlicht haben, was ich tatsächlich dann wissen möchte. Aber tatsächlich, also sie machen es toll, ist für mich so, ich kann damit nichts anfangen, also es...
Na, man freut sich erstmal drüber, aber im Endeffekt, man nimmt halt nichts raus.
Aber, ne? Letztens kam ein Kind aus der Klasse und meinte, Frau Dieter, du bist so toll, du bist eine tolle Lehrerin. Und ich habe sie gefragt irgendwie, ja, was meinst du denn damit genau? Also es, auch da ist es genauso, ich möchte es genauso bei den Kindern haben, dass sie nicht irgendwie pauschale Aussagen treffen, sondern dass sie ganz klar sind, irgendwie, was sie genau meinen. Und bei der Rückmeldung ist es genauso.
Nimmst du Eltern auch mit ins Boot? Also ich weiß ja, du siehst ja dich und die Eltern immer als Team, dass ihr sozusagen gemeinsam versucht, die Kinder im Leben voranzubringen. Versuchst du auch zu steuern, dass zu Hause dann weniger gelobt wird und mehr prozessbezogenes Feedback gemacht wird? Oder ist es dann so ein Bereich, wo du gar nicht reinkommst oder reinkommen kannst?
Ja, also das ist eine gute Frage. Tatsächlich in der jetzigen Klasse noch nicht. Also ich habe sie jetzt irgendwie ein paar Wochen. Das ist aber vom Ansatz her ist es nicht schlecht. Ob ich das in der alten Schule gemacht habe, ist eine gute Frage. Ich glaube ja, weil das Wort Kompetenz ist bei den Eltern bei Gesprächen exponentiell getroffen worden. Dementsprechend, es kann gut sein, dass es da irgendwie durch diese Rückmeldekultur, die wir auch irgendwie hatten, per Mail und so weiter, dass das irgendwie doch der Fall ist. Aber in Ansätzen mache ich es in der Klasse auch, wenn ich Telefonate führe, zum Beispiel mit Eltern und es darum geht, dass manche Kinder immer wieder kollidieren mit Vertretungen oder so, dann auch da hole ich die Eltern ins Boot und gebe Formulierungshilfen an die Hand, damit sie das auch zu Hause irgendwie mit den Kindern trainieren können, zum Beispiel. Also auch da versuche ich irgendwie an der Kommunikation zu arbeiten.
Was wären so, also jetzt auch zum Beispiel, wenn jemand gerade den Podcast hört, gerade selbst reflektiert und feststellt, okay, eigentlich lobe ich eher, als dass ich prozessbezogenes Feedback gebe. Was wären so 2, 3, 4 Standard-Feedbacks, die man sich so in sein Repertoire mit aufnehmen kann? Kannst du da irgendwie Beispiele geben, wenn jetzt jemand damit starten möchte, was so die Dinge sind, die vielleicht so ein bisschen universeller sind?
Na, zum Beispiel, also man sagt ja, super, super gemacht. Da könnte man genau fragen, irgendwie, was genau hat dir heute geholfen, es zu lösen? Welche Strategie war entscheidend? Oder wenn man sagt, ja, du bist so schlau oder du bist so toll oder was man sonst alles so sagen kann. Du hast eine gute Strategie gewählt und sie angepasst. Und sie angepasst, dass es schwierig wurde zum Beispiel. Oder du hast den Fehler gefunden, weil du systematisch überprüft hast. Oder du hast den Fehler gefunden, erklär doch mal, wie du das gemacht hast zum Beispiel. Bei den Noten, tolle Note, woran merkst du, dass du dieses Thema jetzt wirklich verstanden hast? Also das ist der Punkt. Und was würdest du einem Kind erklären, das heute noch unsicher ist? Zum Beispiel. Also weg von dieser Note, weg von dem Ergebnis, sondern hin zum Prozess. Oder statt du warst heute brav oder du warst leise, du hast dich heute gut gesteuert oder du hast es geschafft, dich selbst zu regulieren, trotz Ablenkung. Hast du weiter gearbeitet? Oder was hat dir geholfen, dich zu konzentrieren heute? Zum Beispiel. Wenn ein Kind scheitert und das kommt vor, dann statt zusammen, komm, wir schaffen das. So ein typischer Satz irgendwie. Das Kind ist stresslos überfordert, aber komm, wir schaffen das. Was genau ist schwierig? Der Start, die Strategie, die Kontrolle, wo kann ich helfen? Was brauchst du? Welche 2 Möglichkeiten hast du als nächstes? Oder woran würdest du erkennen, dass du auf dem richtigen Weg bist? Also weniger zu loben fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen kalt an. Für die Kinder fühlt es sich aber viel klarer an, weil sie endlich wissen, was sie tun sollen. Und die stehen nicht da irgendwie wie bestellt, aber nicht abgeholt. Also diese Sätze irgendwie, wir schaffen das. Ja, nein, ich schaffe gerade nichts, aber du hilfst mir auch nicht. Also statt zu sagen, okay, Strategie A, B, C, D, welche hilft dir jetzt? Das ist die Rückmeldung, die das Kind irgendwie braucht und nicht irgendwie, wir schaffen das. Genau. Und dann in der Kommunikation dann mit den Eltern, wie gesagt, also für zu Hause kann man sagen, was war denn heute schwierig? Oder was hast du heute gelernt? Nicht nur irgendwie, wie war die Schule? Gut. Bei meinem Sohn war es immer, wie war die Schule? Gut. Was gab es zum Mittag? Kartoffeln. Jeden Tag Kartoffeln. Also wie bist du damit umgegangen? Was willst du morgen anders probieren? Und so weiter und so fort.
Was könnten Eltern sagen, wenn Kinder jetzt gute Noten nach Hause bringen? Was wäre da dann das Feedback statt dem Lob? Hast du gut gemacht?
Sich nochmal Aufgaben erklären lassen. Gucken, welche Strategie hast du da angewendet? Woher weißt du, dass du das jetzt so gut kannst irgendwie?
Also
inhaltsbezogene Kompetenzen nochmal erläutern lassen und nicht, also schau mal, für alle Hörer muss ich auch an der Stelle, also es ist nicht nur meine fachliche Meinung irgendwie, es ist meine Grundhaltung als Person, also ich bin zu Hause genauso und das heißt, meine Kinder bringen Noten nach Hause und wir haben 2 Stück davon, die Große bringt irgendwie 15 von 15 Punkten, immer eine 1 quasi mit nach Hause und ist immer noch entsetzt teilweise, dass wir dieser Note keine Beachtung irgendwie schenken. Die Frage ist immer, hat sie dafür gelernt? Hat sie sich irgendwie wirklich so die Mühe gegeben? Hat sie Strategie angewendet? Hat sie die Zeit genutzt? Hat sie noch Schwierigkeiten und irgendwo? Darum geht es irgendwie. Und der Kleine bringt irgendwie alle Noten, die es auf der Welt irgendwie gibt. und ist manchmal irgendwie enttäuscht. Und dann frage ich ihn auch, okay, hast du gelernt? Ja. Hast du dir Mühe gegeben? Ja. Warst du konzentriert? Mal ja, mal nein. Hast du das Beste rausgeholt? Hast du das Gefühl, du hast das Beste rausgeholt? Und wenn das alles meistens ja ist, dann ist die Note irrelevant. Hat dieses Kind irgendwie, okay, was können wir das nächste Mal besser machen, damit es besser läuft? Woran sind wir dann in dem Moment, dass es das nächste Mal anders läuft als das, was jetzt ist? Statt sich mit dieser 3 irgendwie oder diese 4 zu ärgern, das macht ja gar keinen Sinn. Also ich bin persönlich genauso gestrickt irgendwie und das ist an der Stelle irgendwie relevant. Und andersrum funktioniert, also es geht mir nicht nur um schlechtere Noten, es geht auch um gute Noten. Meine Tochter hatte letztens, 13 von 15 Punkten. Es war eine Klassenarbeit in Mathe, 33 Punkten. Sie hat 32 von 33 bekommen. Sie hatte einen Formfehler, also fachlich alles korrekt. Die Lehrkraft hatte sich aber entschieden, einen Punkt abzuziehen, weil sie das falsch aufgeschrieben hat nur. Und das bei der Anzahl der Punkte war es dann nicht mehr nur 14 von 15, sondern 13 von 15. Und das hat bei dem Kind für wirklich großen Ärger irgendwie gesorgt. Man hätte dagegen vorgehen können, aber es macht ja gar keinen Sinn. Und das Kind musste sich erstmal damit auseinandersetzen. Und da ging es nicht um die Note oder diese Bewertung. Es ging, okay, woran bin ich jetzt gescheitert? Und hätte man ihr diese Punkte nicht abgezogen, hätte sie es wahrscheinlich niemals gelernt. Also sie hätte diesen Fehler immer wieder wiederholt. Jetzt weiß ich, und das weiß ich ganz sicher, sie wird diese Formfehler niemals mehr machen. So. Und das ist der Punkt irgendwie, weil die Lehrkraft hat sich normal mit ihr hingesetzt, hat ihr ganz genau erklärt, irgendwie weshalb, warum. Es hat wehgetan. Aber sie hat daraus gelernt.
Hoffen wir es.
Hoffen wir. Ich denke, ja doch, das hat wehgetan. Aber es ist von 13 Punkten, von 15 Punkten, also da brauchen wir gar nicht irgendwie großartig drüber reden. Also das, genau. Aber wir haben ihre Prozesse nochmal hinterfragt irgendwie und wenn die Lehrkraft mir nur sagt irgendwie, die haben diese Form irgendwie geübt ohne Ende und das Kind hält sich nicht dran, dann muss es lernen. Und dann müssen Prozesse neu überdacht werden.
Also zum Thema Lob können wir auf jeden Fall sagen, Lob ist nicht dafür da, um Erfolge zu feiern, sondern wir beachten den Fortschritt, den die Kinder machen.
Genau. Also wenn man sich aus der Folge einfach was vielleicht rausnehmen möchte, es geht ja nicht darum, irgendwie, dass wir gar nicht loben oder weniger zu loben, sondern genau hinzuschauen, was man erwähnt und was nötig ist, irgendwie, damit ein Kind seinen Lernweg beschreiten kann. Was ein Lob, was ausgesprochen ist, wirklich verursacht. Also dass da darum geht es irgendwie. Und die Probleme haben wir jetzt alle erläutert. Ja, also es geht nicht darum, irgendwie kaltherzig irgendwie zu sein. Ich bin hochempathisch, aber es geht darum, dass wir den Kindern helfen, Lernprozesse irgendwie in Gang zu setzen, die nicht fixiert sind. Also wo sie merken, sie sind ja wandelbar irgendwie, die sind formbar und die können sich weiterentwickeln. Und das ist der Weg.
Und auch das, also wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es darum, dass wir weg von diesem externen Bewertung hin wollen, dass die Kinder sich selbst einschätzen können.
Genau, es geht darum, dass die Kinder sich selbst einschätzen können. Das sagt Hattie auch irgendwie. Selbsteinschätzung und Rückmeldung sind, also ich glaube, Selbsteinschätzung und Rückmeldung ist 1, irgendwas irgendwie eine Effektstärke. Das heißt, es ist enorm wichtig. Das ist der Weg, damit wir patente Menschen haben im Erwachsenenalter, die nicht auf äußeren Bemerkungen irgendwie oder Lob angewiesen sind. Also es geht darum, dass die Kinder Strategien erlernen, um irgendwie durchs Leben zu kommen. Es geht nicht darum, dass sie darauf warten, irgendwie eine Bewertung zu bekommen. Und das sagen auch die Gesetzestexte genauso. Also vom Schulgesetz über Rahmenlehrpläne und KMK und so weiter und so fort. Es geht nie darum, irgendwie ein Lob aufzusprechen. Es geht immer um Kompetenzaufbau. dass wir irgendwie kompetente Kinder haben. Und deswegen sind kompetenzbezogene Rückmeldungen enorm wichtig.
Jessica, das hast du gut gemacht. Wer uns prozessbezogenes Feedback geben möchte, kann uns gerne bewerten. Unseren Podcast auf den Podcast-Plattformen, wo ihr uns hört. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Vielen Dank, dass ihr den Elementarwissen-Podcast gehört habt. Um keine Folge zu verpassen, folgt uns einfach auf Instagram oder abonniert den Podcast-Feed.
Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine Bewertung auf den gängigen Podcast-Plattformen. Für einen regen Austausch zum Thema Schulentwicklung tretet gerne unserer Facebook-Gruppe Elementarwissen bei.